Ihr bekommt einen Brief. Darin lest ihr, dass euch jemand ermorden will und eure Töchter zwangsprostituieren, weil ihr Politik macht, ehrenamtlich, vor Ort, als Lokalpolitiker. Wie Heidi Mehlhorn aus Lindlar. Wie reagiert ihr? Heidi hat entschieden, weiterzumachen, sich nicht einschüchtern zu lassen, auch wenn das eine ihrer Töchter anders sieht.
Also eine hat mir auch nahegelegt, doch mich zurückzuziehen, vor allen Dingen erstmal eine Zeit lang. Und wir haben das dann aber dann ausdiskutiert, dass das für mich eben nicht in Frage kommt und dass sie eben auch beobachtet werden in diesem Umkreis polizeilich und dass ich denke, dass da keine direkte Gefahr besteht.
Beleidigungen, Anfeindungen, Drohungen, vor allem aus den sozialen Medien, die eigentlich den Begriff asoziale Medien verdienen. Warum Heidi Mehlhorn und weitere Politiker aus dem Bergischen trotzdem weitermachen, ist ein Thema in der Woche im Bergischen. Außerdem stellen wir euch ein Projekt von jungen Menschen aus den Bergischen Wermelskirchen vor, das nicht nur die Ideengeber begeistert, sondern die ganze Stadt.
Ich fühle mich richtig gut, weil das Herz wirklich am Klopfen ist hier unten, weil gerade richtig Tempo in dieser ganzen Geschichte ist. Es ist in der Öffentlichkeit, in der Presse, im Fernsehen und es nimmt immer mehr Fahrt auf und immer mehr Leute wollen dabei sein. Und das ist einfach so, so schön zu sehen, dass so viele Wermelskirchner sich einfach dafür interessieren. Und wenn man hier unten ist, kommen immer wieder Menschen auf einen zu und sagen, ich habe von dem Projekt gehört, wie schön ist das? Und das freut einen einfach immer wieder, jedes einzelne Gespräch.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Woche im Bergischen. Ich bin Basti Wirz. Ihr kommt von einer Dienstreise nach Hause, öffnet die Post und findet darin eine Morddrohung gegen euch. Auch eure Familie wird bedroht. Das hat Heidi Mehlhorn erlebt, Lokalpolitikerin im oberbergischen Lindlar.
Naja, das war eine direkte Drohung und das ist kein schönes Gefühl. Also man kann es erst so gar nicht einordnen. Ja, Angst schon. Ja, vor allen Dingen, weil eben auch die Töchter da angesprochen waren. Ja, da kriegt man noch mal mehr Angst.
Warum? Das ist die Frage. Unzufriedenheit mit der Bundespolitik, sagen einige, wie Thomas Richter, Lokalpolitiker aus Leichlingen.
In den sozialen Medien merkt man halt schon, dass da der Umgangston deutlich rauer geworden ist. Und vor allem, dass man halt für alles Mögliche verantwortlich gemacht wird als Kommunalpolitiker, wofür man gar nichts kann.
Es ist noch viel mehr als bloß Unzufriedenheit, sagt der Bürgermeister von Nümbrecht, Hilko Redenius, der selbst Opfer von Beleidigung ist, übelster Beleidigung. Ihr könnt sie lesen auf radioberg.de und ihr werdet nicht glauben, was ihr dort lesen müsst. Für Redenius liegt es daran, dass immer mehr nur an sich denken und Respekt ein Fremdwort ist.
Ich glaube, wir haben verlernt, miteinander vernünftig umzugehen zum großen Teil. Wir haben verlernt, auch Mehrheiten zu akzeptieren und die Werte in unserer Gesellschaft, die uns mal irgendwo, auch wenn wir die Faust in der Tasche gemacht haben, dann doch zusammengehalten haben, die schwinden langsam.
Das geht zu weit. Das geht viel zu weit. Thomas Richter aus Leichlingen gibt nicht auf. Er macht weiter. Aber
also ich kenne aus dem privaten Umfeld schon den einen oder anderen Fall, wo sich Leute halt zurückgezogen haben. Die haben letztendlich dann aufgegeben und haben sich ins Privatleben zurückgezogen.
Aufgeben kommt für ihn trotzdem nicht in Frage. Auch nicht für einen Rechtsbürgermeister.
Deswegen aufzuhören wegen so etwas, also das steht mir nicht im Sinn. Absolut nicht. Dafür ist die Aufgabe einfach zu schön.
Auch Heidi Mehlhorn macht weiter, trotz der Morddrohungen gegen sie und abscheulichster Drohungen gegen ihre Familie. Sie hat Brigitte Magscheid aus dem Radio Bergteam erzählt, was in dem Brief gegen sie und ihre Familie stand.
Da stand auch noch, für die Prostitution bist du zu alt, aber deine drei Töchter wären ja geeignet. Sowas in der Art.
Die Töchter gleich mit ins Visier genommen und gegen Heidi selbst Morddrohungen. Du wirst nicht mehr lange leben, steht in dem Brief, und wir wissen, wo du wohnst und dich bewegst. Der Brief ist eindeutig unterschrieben aus der rechtsextremen Szene mit Verweisen auf die NSU-Morde.
Ich bin ein ängstlicher Mensch eigentlich, aber das fordert mich dann heraus. Also ich würde jetzt niemals einknicken und sagen, ich ziehe mich hier zurück. Da ist dann der Starrsinn doch größer.
Heidi Mehlhorn beschließt, weiter Lokalpolitik zu machen. Ihr Beispiel ist extrem, aber immer mehr Lokalpolitiker erleben Anfeindungen. Thomas Richter ist Lokalpolitiker in Leichlingen. Er sieht die Bundespolitik als Grund.
Ich glaube, es ist die allgemeine Unzufriedenheit, die bei den Leuten halt sich gegenüber den Kommunalpolitikern entlädt. Weil das sind ja die Leute, die vor Ort dann ansprechbar sind. den großen Parteivorsitzenden in Berlin kann man das ja letztlich nicht an den Kopf werfen.
Gleichzeitig wird der Ton rauer, im Internet wie im echten Leben. Wegen der AfD, glaubt Heidi Mehlhorn, weil die immer mehr Tabugrenzen einreißt.
Man hört Äußerungen, ja, die wären vor 20 Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen. Jetzt fühlen sich die Menschen da durch diese Partei und ihre unsäglichen Parolen eben ermutigt. Sie können das wieder sagen.
Ihr könnt dazu Nein sagen, indem ihr Lokalpolitikern und an erster Stelle Menschen, wie Heidi sagt, macht weiter. Ich stehe hinter euch. Darauf ein Kölsch. Nicht nur eins. Hoffentlich. 1, 2, 3 Kölsch draußen mit Freunden im Biergarten. Ja. Und ja, ihr dürft es wieder im Rheinisch-Bergischen. Auch wenn das Wetter gerade nicht wirklich einladend ist. Entsprechend lassen auch einige Gastronomen ihre Biergärten und ihren Außenbereich zu. Aber nicht alle. Wie Martin Proll von Gut Landscheid in Burscheid.
Zeichen setzen möchten wir, dass es irgendwann ja auch mal wieder losgehen sollte und dass man auch optimistisch in die Zeit schauen soll. Wir haben viel Zeit der Entbehrung hinter uns und auch die Gäste vor allen Dingen haben die Entbehrung hinter uns. Uns fehlen unsere Gäste und das sollen die Gäste spüren, dass wir die freudig empfangen und dass die uns richtig gefehlt haben. Wir sind natürlich auch frohen Mutes, dass es wieder nach vorne geht. Also wir sind richtig, ich sag mal, auf 101% schon hochgefahren. Wir haben sehr, sehr viele Nachfragen, auch wie sich natürlich die Abläufe dann gestalten wird. Der ein oder andere ist ein bisschen unsicher. Es sind ja auch viele Verordnungen und Zusatzverordnungen. Und da sind wir also auch am Telefon schon hilfreich, also dass hier keiner unvorbereitet zu uns kommt.
Außengastronomie im Rheinisch-Bergischen, ja. Aber ihr müsst schon nicht nur darauf achten, dass ihr genügend Geld im Portemonnaie habt. Alex Pesch aus dem Radio Berg-Team.
Du brauchst auf jeden Fall einen negativen Corona-Test. Der ist jetzt aber im Rheinisch-Bergischen 48 Stunden gültig. Oder du bist vollständig geimpft oder genesen und hast die entsprechenden Nachweise. Wirklich wichtig, schaut auf jeden Fall vorher online nach, ob euer Lieblingsbiergarten oder euer Lieblingsrestaurant überhaupt auf hat. Und dann muss man fast immer einen Tisch reservieren.
Habe ich gemacht. Meine Lieblingskneipe in Bergisch Gladbach öffnet erst übernächstes Wochenende. Und da geht es nicht bloß um die Vorbereitung, sondern auch und vor allem ums Personal.
Aber viele Gastronomen im Bergischen können aufgrund von Personalmangel nicht öffnen. Nach 8 Monaten Schließungen ist das Fachpersonal abgewandert und das kommt auch so schnell nicht wieder zurück, befürchtet Tobias Kelter, Geschäftsführer von Das Bergische.
Kommen wir jetzt zu und an einen Ort, an dem ich meinen 40. Geburtstag nicht hätte schöner, bergischer und traditioneller hätte verbringen können. Dort, wo vielleicht mein heute 6-jähriger Sohn an seinem 40. auch sein wird, mit seinem Sohn. Und ich hoffentlich die Ehre habe, die beiden zu begleiten. Ihr wart als Kinder dort mit euren Eltern. Eure Eltern waren als Kinder dort mit ihren Eltern. Und eure Kinder werden dort ihren Nachwuchs ganz sicher auch verzaubern lassen. Von und im Märchenwald in Altenberg. 90 Jahre gibt's den schon. Markus Kräber hat dort sogar seine ganze Kindheit verbringen dürfen.
Ich selber bin hier aufgewachsen, habe hier meine ganze Kindheit verbracht. Und für mich ist der Märchenwald einfach Heimat. Ich habe hier früher als Kind mit meinen Freunden gespielt. Wir haben uns im Märchenwald unsere eigenen kleinen Hütten gebaut, von denen die Gäste natürlich nichts wissen und dort haben wir dann gespielt.
Markus ist der heutige Betreiber und hat den Märchenwald von seinem Opa übernommen, der wiederum von einem gewissen Wilhelm Schneider.
Das fing an, als der Herr Wilhelm Schneider, das ist der Gründer des Märchenwaldes, hier eine Waldschenke übernommen hatte. Das war quasi ein ganz kleines Gebäude, wo man essen und trinken konnte. Und irgendwann kam der auf die lustige Idee, ey, wie wäre es denn, wenn ich mal 2, 3 Märchenhäuser hier nebenbei einfach mal hinbaue. Ja, und dann hat er gemerkt, dass es irgendwie ganz gut ankam. Und so ging das dann immer weiter über die Jahrzehnte.
Markus' Großvater hat den Märchenwald immer weiter ausgebaut. Heute haben dort mehr als 40 Figuren ein Zuhause in insgesamt 18 Märchenhäusern. Das allererste übrigens war und ist nach wie vor das Märchenhaus von Schneewittchen. Eine der skurrilsten und unschönsten Geschichten aus 90 Jahren ist erst vergangenen Dezember passiert.
Das Skurrilste, was wir in der letzten Zeit erlebt haben, ist tatsächlich beim Märchen der Frau Holle. Da wurde nämlich die Goldmarie geklaut. Das ist scheinbar pandemiebedingt, dass die Leute wohl nichts zu tun haben und sich meinen, ach, brechen wir doch mal in den Märchenwald ein und klauen mal eine Figur. Das ist so passiert, ist sehr schade für uns.
Auch, dass die Goldmarie bis heute nicht wieder aufgetaucht und heimgekehrt ist. Zurzeit ist der Märchenwald geschlossen, wie so vieles in der Pandemie. Den 90. will Markus nächstes Jahr nachfeiern. Und er hat auch weitere Pläne.
Was mir hier besonders am Herzen liegt, ist das Wintergeschäft. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, weil bisher war es immer so, dass der Märchenwald im Winterschlaf gewesen ist. Und mein Ziel ist so ein bisschen, das attraktiv zu machen für die Besucher. Da ist so ein bisschen das Ziel, den Märchenwald auszuleuchten, das ein bisschen romantischer zu gestalten. Wir haben uns vielleicht überlegt, das ein bisschen mit Heißgetränken zu verbinden. Ich denke mal, das ist eine ganz andere Atmosphäre nochmal.
Während man in Altenberg schon, naja, feiert, schmieden sie in Wermelskirchen Pläne, dass es in ein paar Jahren vielleicht den ersten Geburtstag gibt. Von einem Projekt, das so spannend ist für die Wermelskirchner und auch Politik und Verwaltung. Es geht um das alte Freibad im Aifken. Jahrzehntelang ist hier schon niemand mehr geschwommen. Die Umkleidekabinen stehen noch. Daneben zwei weitere denkmalgeschützte Gebäude. Eigentlich war schon so gut wie klar, was damit passiert. Die Stadt wollte das Gelände verkaufen. Ein Investor ist bereit, 5 Millionen Euro zu zahlen, um aus den alten Gebäuden schicke neue Büros zu errichten. Der Deal war fast durch. Bis die christliche Jugendinitiative Bold Church das Gelände entdeckt hat und direkt gesehen hat, was dort möglich ist. Ein kreatives Jugendzentrum. Leonie und Ingmar von der Initiative haben uns ihre Pläne vorgestellt.
Konkret heißt das, dass wir in jedem einzelnen Raum was geplant haben. Zum Beispiel eine Töpferwerkstatt, ein Maleratelier, ein Fotostudio.
Ich stehe jetzt hier gerade auf der alten Terrasse vor dem Haus vom Bademeister von früher. Diese verwilderte Ecke, dort soll ein Kaffee hineinkommen. Und in diesem Laden sitzt man dann auf selbstgebauten Stühlen und kann sich einen Kaffee trinken, kann Leute kennenlernen. Und das ist die Phase 1.
Also im ersten Schritt haben wir ja die Sanierung des Freibads geplant. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt ja noch zwei weitere Gebäude. In die große Halle wollen wir eine Metall- und eine Holzwerkstatt reinbauen, aber auch Platz für Meetings, für Feste. Wir wollen in diesem Wohnhaus eine WG für Leute, die ein geringes Einkommen haben oder für Studenten.
Wenn ich mir so die richtig, richtig schönen Gebäude anschaue, dann sieht man gleichzeitig aber auch einige Baustellen. Und ganz viele Leute sagen, wir packen an, die Terrasse zu bauen, wir wollen das Dach mitmachen, Architekten, Dachdecker. Ich fühle mich richtig gut, weil das Herz wirklich am Klopfen ist, weil es gerade richtig Tempo in dieser ganzen Geschichte ist, dass so viele Wermelskirchner sich einfach dafür interessieren.
Ja, wenn man so auf die letzten Monate und Wochen zurückschaut, haben wir einfach schon so viel erreicht und das ist einfach total cool zu sehen und wir tun alles, dass das wird.
Politik und Verwaltung in Wermelskirchen gefällt das Projekt so sehr, dass sie eine Entscheidung über den Verkauf an den Investor im Rat erst einmal verschoben haben. Und das Projekt hat noch viel mehr Fans. Firmen und Privatleute bieten Hilfe an, Dachdecker, Architekten, Installateure. Und es kommen Spenden, schon jetzt mehr als 200.000 Euro. Man kann sehr gespannt sein, wie sich das spannende Projekt weiterentwickelt. Auch dieses Projekt ist sehr spannend, aber auch sehr eklig. Pipi machen, Klospülung und zack. Schon zeigt sich, wie groß das Infektionsgeschehen ist. Geht natürlich nicht ganz so zackig, aber man kann im Abwasser schon ein, zwei Tage früher erkennen, ob die Inzidenzen zu- oder abgenommen haben. Und ist so gesehen zackiger als die Fälle, die die Behörden melden. Der Reihe nach. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig hat 50 Proben aus Kläranlagen in ganz Deutschland unter die Lupe genommen, um das Virus nachzuweisen. Auch der Wupperverband hat mitgemacht und jeden Tag Wasserproben aus bergischen Kläranlagen zur Untersuchung geliefert. Die Studie war ein voller Erfolg, sagt Leiter René Kallis.
Wir sehen anhand der Ergebnisse, dass es funktioniert. Das ist auf jeden Fall gut. Wir können das Ganze auch nutzen. Also wir sehen diese Trends, wir sehen die Zu- und Abnahmen des Signals in den Kläranlagen, ganz genauso wie die Zu- und Abnahmen der Inzidenzen. Wir sind teilweise auch ein, zwei Tage früher dran in der Kläranlage als die gemeldeten Fälle.
Eine Art Frühwarnsystem.
Würden wir jetzt anfangen, das Abwasser zu überwachen, dann könnten wir zum Beispiel auch eine Zunahme des Coronavirus-Signals im Abwasser an zum Beispiel Entscheidungsträger, politische Entscheidungsträger weitergeben. Und dann könnte man über Maßnahmen nachdenken, um diese zunehmende Infektionszahlentwicklung dann auch wieder einzudämmen.
Die Untersuchungsergebnisse sind so aussagekräftig, dass die EU jetzt empfiehlt, regelmäßig Abwassertests durchzuführen. Ab Oktober in Kläranlagen mit Abwasser von mehr als 150.000 Einwohnern. Die nächste Viruswelle könnte also schon über unser Abwasser vorhergesagt werden. Den Ausdruck auf den Hund gekommen kennt ihr. Aber auch darauf zu kommen, eine Arbeitsgruppe Hund zu gründen, noch nicht. Heißes Thema gerade in Wermelskirchen. Einige Wermelskirchner haben sich beschwert bei der Stadt, dass in der Verwaltung mittlerweile 10 Hunde mit ihren Frauchen oder Herrchen arbeiten. Zum einen, weil sie sich fragen, was ist, wenn man als Besucher Angst vor Hunden hat oder eine Allergie gegen Hundehaare. Zum anderen finden sie es nicht fair, dass sie ihre eigenen Hunde nicht mitbringen dürfen, die Mitarbeiter der Verwaltung aber eben schon. Wermelskirchens Bürgermeisterin sucht in der besagten Arbeitsgruppe Hund jetzt nach Lösungen, die für alle passen. Eine Möglichkeit könnte sein, Frauchen und Herrchen Homeoffice anzubieten. Jeanette Graf hat in Refrath einen Verlag gegründet vor einigen Jahren mit Kindern und Hund.
Mein Verlag, der sollte auch familientauglich sein, denn damals waren meine Kinder noch klein und meine ersten Angestellten hatten auch kleine Kinder. Und es war absolut notwendig, dass die auch mal mit an den Arbeitsplatz können. Und genauso wie alles andere, was zur Familie gehört, also auch Hunde oder andere Lebewesen, die Beaufsichtigung brauchen.
Und so sind sie jetzt ein Team aus mehreren Zwei- und Vierbeinern. Und gerade die Hunde machen vieles leichter. Auch das berühmte, alle Anfang ist schwer.
Manchmal kommen Leute zu uns, neue Autorinnen und Autoren, die dann auch so ein bisschen so eine Nervosität mitbringen, weil sie sich mit ihrem Manuskript bewerben und unsicher sind. Der Hund ist dann wie Gold, ne? Der öffnet Türen, der wird gestreichelt. Die Kommunikation nimmt dann ganz andere Wege. Einfach natürlichere Wege, offenere Wege.
Und auch andere Wege in der ersten Kommunikation eines jeden Arbeitstages.
Das Erste, was passiert, wenn ich mit dem Hund reinkomme, ist, dass alle aufspringen und bevor ich begrüßt werde, wird der Hund begrüßt. Und zwar auch immer mit einem Lächeln und freudig. Und dann wird der Hund da gekuschelt und dann wird der Hund betüddelt. Und dieses Einstiegslächeln in den Arbeitsalltag, das ist schon richtig gut.
Auch bei Freya aus Rösrath lief das mit dem Hund im Büro erstmal richtig gut. Zu gut.
Wir hatten tatsächlich einen Bürohund, der kam immer freitags mit, weil wir haben freitags immer Casual Friday. Und da durfte der Hund dann mitkommen. Und dadurch, dass er sehr jung war, war er dann anfangs recht anstrengend und ist dann durch die Gegend gewuselt. Wir haben uns natürlich gefreut, aber letztendlich hat es dann doch ein bisschen abgelenkt von der Arbeit.
Auch bei Freya und ihrem Team tagte dann quasi eine Arbeitsgruppe Hund.
Es würde zu sehr, sehr wahrscheinlich ablenken. Jetzt sind wir noch ein kleines Team, aber wenn man wächst, möchte vielleicht der ein oder andere ja dann auch sein Haustier mitbringen. Und da haben wir gesagt, nee, da müssen wir uns jetzt schon im Klaren sein, dass wir da mal jetzt eine Ausnahme gemacht haben, aber dass wir für die Zukunft das nicht mehr so handhaben. Also dass wir sagen, nee, Tiere kommen halt nicht mit ins Büro.
Büro aus, langes Pfingstwochenende an. Die Arbeitsgruppe, die Woche im Bergischen, wünscht euch schöne Tage. Ich bin Basti Wirz.